Früher war der Herr Professor eine unantastbare Instanz und wissenschaftliche Fakten das Fundament unserer Gesellschaft. Heute reicht oft ein kurzer Clip auf Social Media, um Jahrzehnte an Forschung als Meinung abzutun. Wir erleben eine Zeit, in der Experten angefeindet werden und das Vertrauen in staatliche Autoritäten auf einem historischen Tiefstand rangiert. Mitten in der Krise der Vernunft feiern wir als Austria Danubia unser Jubelstiftungsfest. Wir stellen uns die Frage, wie repariert man eine Gesellschaft, die aufgehört hat, der Wissenschaft zu glauben? Mein Name ist Raphael Hintersteiner, Vulgo Nathan, und ich heiße euch herzlich willkommen zum heutigen Podcast der Austro Danubia. Die AD steht seit jeher für den Diskurs, aber auch für Debatten, intern und extern. Gerade in einem Jubelsemester wollen wir über unsere Prinzipien diskutieren. Ich freue mich, unsere heutigen Gäste begrüßen zu dürfen, allen voran Paul Eiselsberg, Vulgo Zenon, dem Vernehmen nach der jüngste Doppeldoktor in der Geschichte der JKU und heute Markt- und Meinungsforscher bei IMAS International. Er weiß wie kein Zweiter, wie die Bevölkerung in Österreich tickt. Vielen herzlichen Dank, dass du da bist.
Danke für die Einladung, ehrt mich besonders.
Und ich begrüße Alexander Wagner, Vulgo Platon, unser Bundesbruder und Vorortspräsident von 1998, 1999, der nach seinem Doppelstudium in Linz über Harvard an die Universität Zürich berufen wurde. Er ist Experte für Corporate Finance und Behavioral Economics. Lieber Alexander, vielen Dank, dass du live zugeschaltet bist.
Servus, grüß dich. Freut mich, da sein kann.
Dieser Podcast wird ermöglicht mit freundlicher Unterstützung der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich.
Ich starte mit einem Blick zurück, nämlich die Jahre an der JKU. Lieber Paul, lieber Alexander, ihr habt beide in den 90ern an der JKU studiert und wart, das kann man wahrscheinlich so sagen, echte Überflieger. Wenn ihr heute gemeinsam hier am Campus stehen würdet, würdet ihr da noch eure Uni so wahrnehmen oder ist das jetzt mittlerweile eine völlig andere Welt?
Ich glaube, das ist jetzt schon ein langer Blick zurück und ich glaube, der Überflieger, das gilt mehr für den Alex als für mich. Aber tatsächlich glaube ich schon und hin und wieder bin ich auch beruflich bedingt immer wieder mal an der JKU, würde ich schon meinen, dass sich dort einiges verändert hat. Ich glaube, einerseits ist die JKU mittlerweile zentraler Lebensraum geworden, nicht nur ein Ort der Lehre, sondern wo wirklich von den Freizeit- und Sportangeboten bis zu anderen Themen wirklich ein Student, eine Studentin sich da gut einleben kann und tatsächlich auch ihre Gesamtzeit dort verbringen kann. Und dann ist natürlich dazu gekommen ein Maximum an Internationalität und vielleicht auch noch, und das wahrscheinlich seit Corona insbesondere, das ganze Thema Blended Learning, das ganze Thema Online, was ja zu unserer Zeit ja auch noch etwas Unvorstellbares war, das ist das auch dementsprechend von zu Hause auch einmal eine Vorlesung oder am Laufband einmal eine Vorlesung auch konsumiert werden könnte. Also ich würde schon sagen, der Blick ist lange zurück, sprechen wir ja trotzdem von 2-3 Jahrzehnten und da hat sich durchaus einiges getan.
Das heißt mehr Campusleben und mehr Internationalität.
Das glaube ich auf jeden Fall und natürlich bereichert mit einem neuen Typus von Studierenden. Wir wissen, dass ja die JKU immer eine Uni war von vielen berufstätigen Studierenden, aber ich glaube, das wird im Zuge auch ein bisschen mehr. Deswegen gibt es ja durchaus zwei unterschiedlichste Welten. Das eine sind die Studierenden, die halt mit 18, mit 19 nach einer Matura beginnen und dann wahrscheinlich mehr am Campus sind. Und natürlich auf der anderen Seite die Berufstätigen, die sagen, okay, wie kann ich denn vielleicht auch mich jetzt nochmal upgraden? Wie kann ich denn nochmals mitnehmen? Da ist wahrscheinlich dann die gesamte Online-Blended-Learning-Situation eine gute.
Lieber Alexander, wie ist dein Blick auf die Jahre an der Uni?
Also sehr positiver grundsätzlich einmal, also auch gerade, weil ich lange Zeit weg bin, aber einfach in der Retrospektive kann ich sagen, die Zeit an der Uni Linz war wirklich super und ich bin froh für alle, die jetzt dort studieren. Ich bin natürlich nicht so oft bei uns am Campus, kommt nach Linz und dann noch seltener schaffe ich eine Fahrt hinaus zur JKU, aber ich verfolge mit großem Interesse, was sich dort tut, bin bei den Alumni sozusagen immer im Verteiler drinnen und finde es einfach ganz spitze, wie sich die Uni Linz weiterentwickelt hat. Die hat auch in der Wissenschaft ein sehr, sehr gutes Renommee in verschiedensten Fachgebieten. Klar, rein physisch hat sich wahnsinnig viel getan, der Campus schaut anders aus rundherum, aber die DNA ist, finde ich, nach wie vor dieselbe. Jede Uni ist von der Natur her dynamisch, aber die JKU hat ihre Identität nach wie vor. Wenn ich dort bin, das Feeling am Ententeich ist genau dasselbe wie vor ein paar Jahrzehnten.
Vielen Dank. Das bringt mich schon zu meiner nächsten Frage. Jetzt haben wir den Blick zurück gemacht. Wenn man jetzt so in die Gegenwart blickt, die heutige Generation an der Uni, sind die Studierenden heute kritischer oder vielleicht sogar angepasster als wie damals? Und woran könnte es liegen?
Alex, willst du vielleicht? Ich glaube, du bist im direkten Kontakt mit Studierenden.
Also täglich. Ich bin viel in Kontakt mit Studenten, oder das stimmt, vor allem allerdings an der Uni Zürich. In Linz habe ich jetzt in den letzten Jahren nie unterrichtet, in den letzten 25 Jahren. Daher kann ich jetzt nicht für die Linzer Studentenschaft sozusagen sprechen. Aber wenn ich so großer Mode anschaue, würde ich schon sagen, es hat sich ein bisschen verändert, worauf Studenten Wert legen. Sehr viele sind berufstätig, war vielleicht in Linz immer schon so, bei uns in Zürich hat sich das noch akzentuiert, und durch das gibt es wie noch einen stärkeren Zug zum Ziel irgendwie hin, um gewisse Dinge einfach effizient und schnell abzuwickeln. Aber im Grunde, ich glaube, das, was immer stimmt, wenn man mit vielen Leuten zu tun hat, eine gewisse Verteilung gibt es immer. Es gab immer die besonders Engagierten und die etwas weniger Engagierten, und diese Gruppen gibt's nach wie vor. Das Engagement, ob das jetzt politisch oder wirtschaftlich oder sonst irgendwie ist, das ist immer noch da. Aber ein bisschen stärkerer Zug zum Output ist vielleicht da, als wir es vor 25 Jahren selber erlebt haben.
Muss auch noch dazu sagen, ich bin natürlich jetzt weder in Zürich noch an der JKU direkt mit Studenten in Kontakt, habe aber natürlich auch immer, gerade im letzten Jahrzehnt, immer wieder als Lehrveranstaltungsleiter auch aktiv sein können. Und ich glaube schon, dass, was auch der Alex jetzt gesagt hat, in Richtung Erwartungshaltung, ja, was möchte ich denn vom Studium? Möchte ich da quasi die Lebensschule? Möchte ich da quasi meine Talente in irgendeiner Weise besonders noch einmal voranbringen? Oder möchte ich denn einfach nur zum Abschluss kommen? Oder möchte ich quasi da für die Gesellschaft auch noch quasi meinen Titel aneignen? Das hat sich, glaube ich, insgesamt ein bisschen verändert. Und natürlich, wenn wir heute von einer komplett anderen Konsum- und Lifestyle-Gesellschaft sprechen, hat sich das wahrscheinlich auch im Bildungssektor mitgenommen. Und da spreche ich ja noch gar nicht von der Frage der KI und allen anderen Themen, die wir vielleicht auch noch besprechen werden. Aber ich glaube, da hat sich schon einiges getan.
Wenn ich an meine Zeit an der Uni zurückdenke, dann habe ich mein Semester frei gestalten können. Ja. Heutzutage, weil ich selber vor kurzem ein berufsbegleitendes Studium gemacht habe an der KU, aber ist das schon sehr verschult. Wie würdet ihr das beurteilen? Ist das ein generelles Phänomen oder ist das abhängig auch von Studienzweigen? Und wie weit beeinflusst das auch irgendwie die freie Wissenschaft, wenn man so in ein Korsett, in so ein Korsett gefangen ist? Oder ist es egal?
Ich weiß nicht, also ich habe da vielleicht ein bisschen eine unpopuläre Meinung oder jedenfalls nicht eine Meinung, die sonst Standard ist, wenn manche Leute sagen, ja, durch dieses Bologna-System, was für euch selbstverständlich ist, aber was zu unserer Zeit da gerade kam, wurde eben so verschult und so. Ich meine, ich finde, jeder ist selber verantwortlich, und du kannst auch im Rahmen eines strukturierten Bachelorstudiums beispielsweise dir an den Rändern oder auch in wesentlichen Bereichen etwas zusammensuchen, was halt über das Übliche hinausgeht. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, gerade weil der Core ein bisschen standardisierter ist, gibt es wie mehr Möglichkeiten zur Differenzierung. Und das wird übrigens, das ist meine Hypothese, auch umso wichtiger werden, weil, wie Paul schon angetönt hat, die KI lässt auch die Wissenschaft, lässt die universitäre Bildung nicht unangetastet. Das Gegenteil ist der Fall. Und daher werden quasi persönliche Skills, die Fähigkeit, vernetzt zu denken, über die eigenen Ränder der eigenen Disziplin hinaus zu gehen, viel, viel wichtiger. Also das wäre, glaube ich, eine tolle Chance, gerade in einem System, wo die Basis definiert ist, aber dann rundherum quasi die Kür, da kann jeder und jede selbst draus machen, was sie oder er will. Das finde ich wichtig.
Vielen Dank.
Und dem würde ich mich auch stark anschließen. Ich glaube auch, dass das verschulte System nicht das große Thema oder große Problem wäre, sondern die Frage, was mache ich dann daraus und wie ziehe ich dann auch durch. Und ich glaube, wenn man dann die Möglichkeit hat, sich zu differenzieren, wie du schon alles gesagt hast, dann ist das genauso ein Aspekt, wo sich auch beispielsweise Astronomen oder diejenigen, die vielleicht noch zusätzlich was leisten wollen, zusätzlich was einbringen wollen, dementsprechend da noch mitmachen. Das war ja zu unserer Zeit das Doppelstudium oder mehrere Studienfächer auch zu inskribieren, das war ja durchaus auch ein bisschen vergleichbar.
Lieber Paul, deine Daten bei IMAS zeigen es oft ziemlich schwarz auf weiß. Viele Autoritäten haben ein massives Vertrauensproblem. Warum zweifeln Menschen heute eher an einer Studie oder an einer fundierten Meinung eines Experten als an einem anonymen Posting in Social Media?
Ich glaube, es gibt hier mehrere Dimensionen. Das eine ist einmal die Dimension der Orientierungslosigkeit. Also wir haben so 2 von 3 Österreicherinnen, die sagen, wir wissen nicht mehr, was falsch oder richtig in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft auch ist. Also die großen Leuchttürme, die es da noch gegeben hat in Gesellschaften, denkt man an die katholische Kirche und so weiter, die sind ja dementsprechend nicht mehr ganz so stark leuchtend. Und wenn man so quasi zum Ursprungsbegriff der Orientierung, ist es der Orient, dort wo die Sonne quasi hochsteigt, dort wo sie uns auch Orientierung gibt, mitdenkt, dann sehen wir, ist das sicherlich einer der klassischen Phänomene, die in einer stark individualisierten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die sich nochmals stärker um sich selbst kümmert, jeder Einzelne, als um vielleicht das Kollektiv, einmal Tatsache ist. Also das ist sicherlich ein Phänomen. Und der zweite Phänomen, das ist aber nicht neu, wird aber derzeit aktuell halt sehr stark bedient, ist das ganze Thema des Confirmation Bias. Das heißt, wir suchen uns Informationen und Medien nach dem aus, ob sie unserer Meinung entsprechen. Und da bieten uns natürlich die sozialen Medien eine großartige Facette, ja, also großartig unter Anführungszeichen, von unterschiedlichsten Meinungen, die dann auch quasi fast wie Wissen auch schon dargestellt wird, also wie wissenschaftliches Wissen. Und das ist sicherlich ein Thema, das wir hier stark sehen, dass jeder sucht sich selbst. Entweder wird plötzlich jemand schon zum Sender und nicht nur zum Empfänger, also auch das hat sich ja gedreht. Oder man sucht sich dann halt seine alternativen Fakten, seine alternativen Quellen, um seine eigene Meinung auch nochmal bestätigt zu wissen. Und dritter Punkt ist, und das ist leider in den letzten Jahren sehr deutlich geworden, dass wir auch zu wenig Verständnis für Wissenschaft auch haben. Was meine ich damit? Der Punkt ist ja der, aber bitte Alex, korrigiere mich, dass auch die wissenschaftlichen Ergebnisse ja nicht für die Ewigkeit Bestand halten, sondern nur so lange bestehen, bis sie dann halt ihnen widersprochen wird, wo was neue Forschungsgegenstände, Forschungsthemen da sind. Und ich glaube, dieses Grundverständnis, so quasi, das hält ja nicht für die Ewigkeit, sondern es hält halt so lange, bis es halt das Gegenteil bewiesen ist, ist halt auch schwierig für viele in der Bevölkerung zu fassen.
Mhm. Hat Corona hier eine Rolle gespielt? Hat das verstärkt?
Also ganz massiv. Also wir sehen, dass das wahrscheinlich schon eine grundsätzlich polarisiertere und eine grundsätzlich gespaltenere Gesellschaft, die an sich ja sagen würde, wir sind in einer hohen Lebenszufriedenheit, aber auf der anderen Seite sehr, sehr stark projektiv vorgeht. Das heißt, jemand anderer hat Schuld an welchen Dingen auch immer. Da halt einfach das zum Ausdruck kommt. Und da hat halt Corona noch einmal einen großen Bestandteil mitgenommen. Und ich spreche jetzt nicht von der ersten Phase, so quasi dieser Tunnelblick, dieser Schulterschluss der Akteure, sondern eher in der zweiten Phase, wo dann halt viel hinterfragt wurde. Und auch das muss man vielleicht psychologisch noch näher betrachten, auch bei vielen Menschen ja dazu geführt hat, zu sagen, eigentlich ist es ja so, bei einer Bedrohung rutschen die Leute zusammen, man kann Kontakt halten, wir Menschen sind ja Rudeltiere, also wir können uns da gegenseitig auch austauschen. Aber natürlich, was bei einem Virus und bei einer Ansteckungssituation eben genau dieses Werkzeug, das wir an sich haben, tauschen uns aus, wir rücken zusammen, ist daher genommen worden. Und dann haben sich halt neben dem großen Thema Einsamkeit und dem großen Thema der Individualität halt auch diese gesamten anderen zusätzlichen Meinungen, Urteile und auch teilweise pseudowissenschaftliche Ergebnisse ergeben, weil wir einfach mit diesem Schock der quasi Beschränkung der sozialen Kontakte nicht mehr viel anfangen konnten oder weil es das auch ausgelöst hat. Und da vielleicht noch ein Punkt, wir sehen das ja nicht nur im Konsumverhalten, sehen das ja nicht nur bei politischen Einschränkungen, sondern wir sehen es auch ganz konkret im Wahlverhalten. Also wenn wir uns da die Rohzahl anschauen zwischen Leuten, die mehrfach Corona geimpft sind oder nicht, dann ist das schon noch ein großer Unterschied.
Corona war interessant. In der Schweiz, da gibt es dieses Wissenschaftsbarometer, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen, was da in den letzten 10 Jahren erforscht wurde. Und ich meine, Corona hat zuerst auch das, was Paul, glaube ich, angetönt hat, so einen Rally-Round-the-Flag-Effekt gegeben. Oder plötzlich hattest du sehr stark ansteigendes Vertrauen in die Wissenschaft. Vertrauen in die Wissenschaft in der Schweiz ist im Übrigen on average niedriger als in Österreich. Können wir nachher noch ein bisschen diskutieren, warum das so ist. Aber es gab so einen Anstieg und danach, oder ein Jahr später, 2021, 2022, ging das Vertrauen wieder relativ stark zurück. Ich habe mich jetzt nicht tief damit beschäftigt, das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich glaube, es ist ziemlich klar, es wurden halt die Unsicherheiten im Wissenschaftsprozess wie richtig transparent, oder zuerst mal wurde kurz kommuniziert, dann kann man verschiedene Studien, die das, unter diesen, unter jenen Bedingungen zeigen. Das ist die Natur, die Komplexität der Wissenschaft. Und das braucht halt eine kognitive Investition, wenn ich so sagen kann, sich mit dem auseinanderzusetzen. Und was sich einfach durchwegs zeigt, ist, für viele ist halt der sogenannte gesunde Menschenverstand einfach etwas, worauf sie sich gern verlassen. Und das ist halt dann im Gegensatz zum Laborkittel halt unmittelbar griffiger für viele. Über das kommen wir nicht hinweg. Wir brauchen, glaube ich, eine Welt, wo die Wissenschaft auch Unsicherheit kommunizieren darf, das aber auch ausreichend gut können muss.
Lieber Paul, du hast gesagt, dass sich die Menschen Dinge schönreden. Sie suchen bewusst nach dem, was ihnen sozusagen nicht unangenehm ist. Ich habe das Gefühl, dass diese KI-Lösungen wie ChatGPT oder Gemini, dass das irgendwie ganz, ganz schnell gegangen ist. Ich brauche irgendwas, ich gebe das geschwind ein, bekomme eine sogenannte Expertenmeinung. Sind das jetzt neue Autoritäten oder ist es auch vielleicht jetzt ein Trend? Und inwiefern, wie kann man das wieder verdeutlichen, dass man eben zu physischen Experten geht, wenn man halt jetzt, wie zum Beispiel, ich konsultiere einen Arzt für irgendwelche Belangen oder auch ganz egal, wie kann man das wieder ein bisschen schärfen oder muss man nicht damit leben, dass sich das auch vermischt?
Wobei, ich glaube, wenn man es jetzt noch in der Vogelperspektive betrachtet, gab es ja nicht nur Corona, sondern generell in diesem Jahrzehnt viele Dinge, den Angriffskrieg auf die Ukraine, die Teuerung, die Inflation, die natürlich mit dem Menschen was gemacht hat, und da ist halt beispielsweise ganz evident bei unseren Daten, wir fragen die berühmte Optimismusfrage seit 1972 und die war immer volatil, aber meistens optimistisch. Wir hatten noch nie 5, 6 Jahre hintereinander, so wie jetzt in diesem Jahrzehnt, wo es wirklich eindeutig negativ ist und sich überhaupt fast nichts tut. Und das ist halt eine gewisse Lebensunzufriedenheit jetzt auf Basis der politischen Situation. Das ist dieser Pessimismus auf Basis, was kommt da noch auf mich zu? Und da reagiert natürlich der Mensch auch rein psychologisch grundsätzlich auch immer wieder mit dem klassischen Verdrängungsmechanismus. Und das ist halt, das eine ist das Thema, ich leugne, dass es etwas gibt. Das zweite ist, na, das wird schon nicht so hart kommen. Also ich verdränge es und dann gibt es ein bisschen weiter. Gutes Beispiel der Klimawandel da beispielsweise. Dann gibt es die Projektion, die habe ich schon angesprochen, alle anderen sind schuld, nur ich selber nicht. Und dann gibt es natürlich auch die einfachste Möglichkeit, über die KI und alle Tools dementsprechend Informationen zu erlangen. Und wir sehen das tagtäglich bei unserer Marktforschung, bei Kunden, aber auch bei unserem Institut zu fragen, wer ordnet diese Ergebnisse noch ein? Und da bin ich wirklich dankbar für den Hinweis, den du gerade gegeben hast mit dem Arzt-Patienten-Verhältnis. Wir haben schon vor vielen Jahren, ich habe mein Buch dazu geschrieben, zur Social-Media-Revolution, und Dr. Google hat damals ja schon ausgelöst bei den Ärzten, dass plötzlich sich der Patient auf Augenhöhe mit dem Arzt gesehen hat und gesagt hat, ich komme schon mit einem Vorwissen, und wir hatten damals schon, das ist jetzt fast 10 Jahre aus, die empirische Evidenz, dass uns Ärzte gesagt haben, ich muss einmal mit dem Patienten überhaupt einmal über das sprechen, was er da gelesen hat, um dann mich überhaupt einlassen zu können auf dem, was er wirklich hat. Und mittlerweile hat das natürlich KI, und ChatGPT ist da in Wahrheit wahrscheinlich die stärkste Anwendung, die es überhaupt jetzt in den letzten Jahren gegeben hat, die sich am stärksten umgesetzt hat, natürlich schon schwierig für einen Laien, die Ergebnisse auch mitzunehmen, der tatsächlich nicht mehr die Frage der Einordnung der Ergebnisse kognitiv schaffen kann, weil er halt vielleicht den Überbau nicht hat. Das wäre übrigens auch ein Thema, den man in der Wissenschaft auch noch diskutieren müsste. Ich weiß nicht, Alex, wie du das siehst. Ich sehe oft beispielsweise, es ist nur so ein kleiner Seitenschritt bei vielen den jungen Akademikerinnen, ganz hohes Detailwissen, aber viel, viel weniger dieses Überblickswissen, dieses Einordnungswissen, auch die Strategie, wie gehe ich denn an ein Problem heran. Aber wie gesagt, ChatGPT hat sehr niederschwellig geschaffen, und nachdem das auch sehr glaubwürdig argumentiert wird, nehmen das viele mit und sagen, das ist dann auch so, das hat doch die künstliche Intelligenz auch so gesagt. Ich habe meinen Professor gehört, der hat gesagt, es gibt kaum jemanden, der so gut am Blödsinn erzählen kann wie die KI, und es ist tatsächlich so.
Ich glaube, man muss allerdings auch nicht erwarten von einem 22-Jährigen, dass das Studium abschließt, quasi diese Weisheit oder wie auch immer auch mitzubringen. Also ich glaube, technische Skills und ein gewisses Gespür, die schließen sich nicht aus, sondern die wachsen halt auch über die Zeit. Ich persönlich finde es auch völlig legitim, denke ich, wenn die Jungen zuerst mal auf die, wenn sie, was sie gelernt haben, sozusagen auf das eingehen und dann halt wachsen. Oder anders gesagt, wenn ich an meine eigene Zeit zurückdenke, wie ich aus dem Studium rauskam, habe ich wahrscheinlich auch sehr wenig davon verstanden, wie die Welt wirklich funktioniert. Und dann muss man halt Praxiserfahrung sammeln. Ich war nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in Unternehmen da und dort tätig. Das kommt halt auch mit der Zeit irgendwie. Ich glaube, diese Idee muss man auch haben. Manche Dinge brauchen einfach Zeit zum Verständnis. Und ich finde es für den gesellschaftlichen Diskurs auch okay, wenn unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Backgrounds sozusagen Themen anschauen, solange es respektvoll bleibt.
Alexander, ich darf vielleicht bei dir bleiben mit einer Frage. Du forschst ja zum Thema Ehrlichkeit und Ethik. Wenn das Vertrauen in objektive Fakten schwindet, wie gefährlich ist es deiner Meinung nach für das Funktionieren unserer Wirtschaft und der Finanzmärkte?
Ja, also ich habe einfach zur Einordnung einen ganz spezifischen Blickwinkel auf das, oder ich komme aus dem nicht aus der moralischen Ecke heraus, als moralische Instanz gar oder so, sondern wir schauen uns halt an, wie, sei es im Finanzmarkt oder auch in Experimenten, Finanzmarktteilnehmer oder andere darauf reagieren, wenn ethische Konflikte vorhanden sind und wenn so oder so gehandelt wird. Und es ist klar, es ist für ein Unternehmen ein großes Problem und teilweise viel größeres Problem, als mal ein schlechtes Quartal wirtschaftlich zu haben, wenn sie in ethische Themen hineingehen, weil die Reputation langfristig für das Unternehmen sehr nützlich ist. Also der Unternehmenswert, der von zukünftigen Cashflows und vom Zugang zum Kapitalmarkt halt getrieben wird, niedrige Kapitalkosten, der hängt auch davon ab, wie das Unternehmen extern wahrgenommen wird bezüglich ihrer Integrität. Jetzt das Thema Facts in der Gesellschaft, was wir bis jetzt diskutiert haben, und das, wie die Unternehmen damit umgehen. Ich meine, es ist klar, jedes Unternehmen erzählt ein bisschen die Story, die für, oder das Narrativ, die für das Unternehmen sinnvoll ist. Das hat ein gewisses Interesse. Und ich bin da so auf einem sehr hohen Level, eigentlich sehr abstrakten Level zugegebenermaßen, eigentlich auch froh darum, denn man kann zeigen, das ist quasi ein theoretisches Resultat, dass dort, wo mehr und intensiver unterschiedliche Viewpoints aufeinanderprallen, dort kommt am Schluss ein besseres Ergebnis raus. Wenn alle quasi eine enge, definierte, klare Sicht haben, dann ist es eigentlich nicht so nützlich für eine Gesellschaft oder für eine Gruppe, wenn mehr Leute ganz unterschiedliche Themen reinbringen. Deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn Unternehmen quasi unterschiedliche Perspektiven auf die Welt darstellen, solange es nicht richtig straight up gelogen ist. Oder das ist dann ein Unterschied und den muss halt der intelligente Investor und auch die intelligente Bevölkerung versuchen zu unterscheiden. Und das schaffen sie auch. Also ich meine, ich glaube, man muss der Bevölkerung auch grundsätzlich zutrauen. Bin da jetzt vielleicht lang genug in der Schweiz, um das inhaliert zu haben, dass sie unterscheiden können zwischen dem, was eine Lüge ist und dem, was halt doch einen gewissen Wahrheitsgehalt hat.
Lieber Paul, welche gesellschaftlichen Strömungen können hinter dieser Skepsis stecken? Ist es die Angst allgemein vor einer sehr komplexer werdenden Welt? Und ist das der Grund, warum man einfach Fakten sozusagen ablehnen möchte, um es sich ein Stück weit leichter zu machen?
Also ich glaube auch, gerade verhaltenstheoretisch ist das sicherlich ein Aspekt, zu sagen, wie ich schon vorher angedeutet habe, dieser Abwehrmechanismus, den wir haben, um etwas zu leugnen, um sich eben beispielsweise nicht verändern zu müssen. Und da gibt es, wenn man vorher ja auch schon angedeutet hat, beim Thema Klimawandel durchaus das eine oder andere Thema. Da können wir jetzt wissenschaftlich die einen oder anderen Studien heranziehen, aber tatsächlich verändert sich wahrscheinlich auch das Klima sehr stark. Und jetzt ist die Frage, wie geht der Einzelne damit rum? Und da kennen wir zum Beispiel das Phänomen der Erfahrungsdistanz. Also das heißt, wenn zwischen eintretendem Ergebnis einer Handlung und der Handlung selbst sehr viele Jahre vergehen, und das ist ja derzeit ja auch die Perspektive, wir sprechen ja nicht von 2027 im Klimawandel, sondern von 2030 und 2035, und dann muss man tatsächlich festhalten, ist das jemand, der schon seine Verhaltensweisen hat, schon sehr klar in diesen Bahnen und müsste schon sehr viel Energie und sehr viel Motivation auch noch mitnehmen, das zu verändern und zu sagen, jetzt möchte ich dementsprechend da jetzt die Welt retten, den Bruder Baum retten, wie auch immer. Wir haben dazu einmal geforscht, dass das schnöde Thema Mülltrennung in Österreich, das ja tatsächlich, ich glaube, das ist in der Schweiz wahrscheinlich ähnlich, durchaus auf weltweiten guten Ruf hat, ja, dass die Österreicher da sehr fleißig sind. Und wir haben tatsächlich da ein bisschen die Motivlagen dahinter abgefragt, weil es ja auch der Punkt dann ist, es das tatsächlich, dass man sagt, man will halt die großen Klimaziele erreichen, will man Bruder Baum retten, wen auch immer. Und wir sind in einer Regressionsanalyse ganz stark drauf gekommen, dass es in Wahrheit einfach darum geht, dass die Leute dann machen, wenn es einfach, wenn es convenient ist. Und wenn es halt ein bisschen schwieriger ist, dann wird es ein bisschen anders. Also dann wird es halt nicht mehr so ganz genau. Dann gibt man es halt nicht mehr so auf der Basis dazu. Neben dem, dass natürlich Kosten und Preis immer eine Rolle spielen, also für das Thema. Also das könnte man dann da schon ein bisschen mitnehmen, diese grundsätzliche Strömungen, wie reagieren die Menschen auch mit Veränderungen. Und jetzt muss man tatsächlich sagen, wenn man jetzt alle so ganz großen aktuellen Akteure, Philosophen, Wissenschaftler auch ein bisschen heranzieht, würde man ja schon sagen, dass wir in diesem Jahrzehnt in so einem klassischen Transformationsjahrzehnt sind. Also wo sich jetzt wirklich nicht nur durch das, was der Alex schon angesprochen hat mit der KI, sich Unglaubliches verändern wird. Und da ist halt die Frage, wie gehen halt die Menschen damit um? Und eine Reaktion ist zum Beispiel neben dem ganz starken, ich kümmere mich um mich und dieses egozentrierte Weltbild, ist natürlich auch die sogenannte gestauchte Zukunftsperspektive. Also dass viele Menschen sagen, naja, was interessiert mich denn noch, was in 20 oder 30 Jahren so ist? Ich habe erstens jetzt eh schon genügend Themen, über die ich mir Gedanken machen müsste. Jetzt bin ich noch stärker gegenwartsorientiert und gar nicht mehr so stark, was in 20 oder 30 Jahren dementsprechend auch möglich ist. Und das macht natürlich auch mit der Gesellschaft was, wobei man sagen muss, alle großen Studien, die mit Lebenszufriedenheit zu tun haben, sagen, dass gerade Menschen, die gegenwartsorientierter sind, zufriedener sind, als die zukunftsorientierter sind. Die Frage ist halt nur, wer ist langfristig erfolgreich?
Lieber Alex, wenn du lebst jetzt ja schon seit etlichen Jahren in der Schweiz, inwiefern führt die Schweiz einen anderen oder hat eine andere Debattenkultur als wie Österreich und liegt das vielleicht auch an der direkten Demokratie? Und hat die Schweiz da mehr Vertrauen in die Wissenschaft oder wie würdest du das einschätzen im Vergleich zu Österreich?
Also ich habe es vorher schon erwähnt, ich habe mal vorbereitet auf das Gespräch, weil es ja ein bisschen outside von meinem usual scope ist sozusagen, ein bisschen die Daten angeschaut, ohne jetzt zu sehr dem Experten für Meinungsforschung auf die Füße treten zu wollen, aber oder auch nur mitreden zu wollen, aber einfach um zu zeigen, dass ich meine Due Diligence gemacht habe. Ich habe mal angeschaut, was ich finden konnte an Daten zu Wissenschaftsvertrauen in Österreich und in der Schweiz. Und ich war recht überrascht, also zumindest die Daten, die mal High-Level rauskamen, dass das Vertrauen in die Wissenschaft in Österreich deutlich höher ist als in der Schweiz. Also es ist zwar nicht genau die gleiche Zeitreihe. In der Schweiz, wie gesagt, die Uni Zürich hat so ein Wissenschaftsbarometer, was 10 Jahre zurückgeht. Die österreichischen Daten habe ich nur für ein paar Jahre gefunden, habe nicht zu tief gegraben. Aber die High-Level-Number, die ich habe, du kannst gern widersprechen, ist irgendwie 3/4 in Österreich sind stark oder zumindest ausreichend, haben Vertrauen in die Wissenschaft. In der Schweiz sind 60%. In Deutschland sind es, glaube ich, nur etwas mehr als die Hälfte. Also das hat mich überrascht, das Befund, finde ich irgendwie an sich schön. Ich glaube allerdings, man muss die Zahlen, wenn sie denn so stimmen, wenn man das mal als Arbeitshypothese nehmen, auch interpretieren. Oder gerade weil in der Schweiz dieser Diskurs da ist, der durch die direkte Demokratie da ist, ist vielleicht der Begriff Vertrauen in der Schweiz ein bisschen ein anderer. Vertrauen ist nicht blinder Glaube, oder? Vertrauen ist, du brauchst Kompetenz, Transparenz, eine gewisse Gemeinwohlorientierung muss da sein, damit jemand Vertrauen hat. Und die Schweizer Bevölkerung erlaubt es sich halt kritisch auf das zu schauen, was aus der Wissenschaft kommt, gerade weil sie eben im direkten Demokratieprozess immer wieder sich damit auseinandersetzen müssen und abstimmen müssen. Gestern war Abstimmungssonntag und es wurde halt zum Beispiel abgestimmt, ihr habt es vielleicht in den Medien mitbekommen, dass die Individualbesteuerung statt der gemeinsamen Besteuerung jetzt auch in der Schweiz beschlossen wird. Ein Riesen-Change der Steuerrechtsgebung. Und das erforderte ein intensives Auseinandersetzen mit verschiedensten komplexen Aspekten. Also ich glaube, das Vertrauen per se als eine Zahl würde ich nicht hernehmen. Was ich sehr positiv schätze in der Schweiz ist, dass sich doch ein guter Teil der Bevölkerung regelmäßig auseinandersetzt mit die Gesellschaft betreffenden Themen. Ja, Abstimmungen haben typischerweise weniger als 50% Stimmbeteiligung, gestern etwas höher. Aber das heißt nicht, dass es immer nur dieselben 50% sind, sondern es ändert halt von Thema zu Thema und jeder engagiert sich irgendwann. Ich glaube, das ist nicht etwas, was man übertragen kann auf Österreich, hat eine andere History, andere Kultur. Aber soweit man die Bevölkerung auch einbinden kann im politischen Prozess, glaube ich, fördert das auch ein Verständnis für die Unsicherheit, die halt nun mal da ist bei Entscheidungen.
Zum Schluss würde ich gern noch ein paar Fragen in Richtung Politik, aber auch die Rolle der Austria Danubia euch stellen. Und ich beginne mit dem Vertrauensverlust. Was bedeutet das für eine politische Kommunikation? Oder erleben wir jetzt schon ein bisschen überspitzt formuliert das Ende faktenbasierter Politik?
Ich glaube, das ist jetzt ganz, ganz schwierig einzuordnen in aller Kürze. Ich glaube, Erfahrung ist ein oder Vertrauen ist ein Erfahrungswert. Und irgendwo hatte man vielleicht in den letzten paar Jahren in der österreichischen Gesellschaft, und das sehen wir auch am Demokratiebarometer, den machen wir nicht wir, aber den machen Kollegen, auch einen deutlichen Verlust quasi in die Systematik, wie sie insgesamt stattfindet. Und da sehen wir halt mehrere Einflussgrößen. Das Thema Social Media und KI haben wir schon angesprochen. Denkt man generell auch an die gesamte Medienlandschaft, also als vierte Säule, die sich ja auch unglaublich gewandelt hat. Dann natürlich eine Gesellschaft, die deutlich heterogener ist, wo es nicht mehr diese große Klammer gibt, die jetzt alle zusammennimmt, sondern wie gesagt, ich habe mal geschrieben in einem anderen Buch von einer Archipel-Situation, wo immer so kleine Inseln sind, die halt ein bisschen verbunden sind, aber es ist keine gemeinsame Klammer mehr gibt. Und darunter leiden natürlich auch sämtliche Akteure, insbesondere im politischen System. Und das merken wir halt an mehreren Facetten. Das eine ist, halt, wie gesagt, die Frage, unterstellt man den Politikern nicht was Negatives statt was Positives? Wer findet sich denn quasi auch klassischerweise, wer ist denn überhaupt noch exponierbereit, nicht nur für ein politisches Amt zu kandidieren, sondern vielleicht auch seine politische Meinung kundzutun? Jetzt kenne ich die Schweizer Situation nicht so gut, aber bin auch hin und wieder gerade auch in Zürich unterwegs, aber auch viele Kunden in der Schweiz. Oder wenn ich jetzt über den Teich zum Atlantik, über den Atlantik gehe, auch dort hätte ich den Eindruck, dass man sich dort viel, viel exponierter ist als in Österreich, die Dinge noch zu sagen, sondern man zieht sich dort eher in sein Schneckenhaus auch zurück. Also da gibt es viele unterschiedliche Facetten, die uns jetzt trotzdem so zu einem Sammelsurium bringen, zu einer Systematikveränderung auch bringen müssen. Jetzt weiß ich nicht, ob es die direkte Demokratie ist. Also ich halte das durchaus für spannend. Insgesamt, wie es die Schweiz auch machen. Da sind ja demnächst ja auch ganz spannende, glaube ich, Abfragen ja auch geplant. Also die gerade 10-Millionen-Grenze und so weiter. Also ich glaube, das wird ja auch dort sehr, sehr hitzig diskutiert werden und argumentiert werden. Aber vielleicht ist das ein Tool, das da noch ein bisschen helfen kann. Aber so wie wir heute in den letzten 70 Jahren, 80 Jahren dementsprechend von einem Großparteiensystem, das in Wahrheit schon längst nicht mehr gibt, von einer Situation des hohen Vertrauens und dieses, es gibt etwas, was uns zusammenhält als Gesellschaft, das ist halt alles etwas verloren gegangen.
Wenn wir jetzt den Fokus ein bisschen direkt auf die Austria Danubia legen, wir haben ja in unserem Wappen das Prinzip Scientia. Daher meine Frage an euch beide, wie müssen wir uns als Verbindung positionieren, wenn eben jetzt diese Wissenschaft unter Beschuss gerät?
Also ich glaube nicht, dass man fundamental was ändern muss per se, sondern das Bekenntnis zu dem Prinzip ist und bleibt wichtig. Das haben wir auch im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schild dahergetragen und insofern haben wir da eine Glaubwürdigkeit. Ich glaube nicht, dass man jetzt da irgendwas stärker betonen muss, technokratischer werden muss oder gar Aktivismus fördern muss, sondern es ist eines von vier Bausteinen. Ja, wir sollten nach wie vor von unseren Bundesbrüdern einfordern, dass sie sich im Studium auch engagieren. Das heißt nicht unmittelbar nur immer gute Noten oder so, sondern sich engagieren, was mitbringen, auf der Bude Diskussionen fördern. Ich glaube, da haben wir eine gute Tradition und die sollten wir fortsetzen. Also noch einmal, ich meine, wenn ich jetzt an die KI denke, die letzten 15.000 Studierenden, die ich an der Uni Zürich unterrichtet habe, das ist eine andere ganze, eine komplett andere Crew als die, die jetzt studieren werden. Die nächsten, weiß nicht, wie viel sein werden, 15.000, 20.000, wenn ich noch den Zeithorizont anschaue nach vorne. das ist eine komplett andere Welt durch die KI und die persönliche Connection und die Verbindung von Amicitia und Scientia scheint mir umso wichtiger zu werden. Und wir sind da in einer unglaublich starken Wettbewerbsposition gegenüber anderen Vereinen, weil wir halt alle Elemente hier verbinden. Ja, und bei den Prinzipien Religio Patria genauso wichtig. Aber jetzt in dem Kontext, glaube ich, sind die zwei richtig komplementär und das sollte man stark leben.
Tolle Ansage.
Mhm. Da kann ich dich nur unterstützen und ich glaube auch, es gibt so Stärken, die wir immer schon gehabt haben, dieses Zusammenarbeiten, dieses Art des Dialogs, ob das jetzt auf einem PC oder des Diskurses auch immer wieder stattgefunden hat. Aber ich glaube, die Chance, die wir tatsächlich haben auf Basis unseres Systems, auf Basis unserer Verbindung, ist es, interdisziplinär noch viel, viel stärker zu vernetzen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für die, es ist ja ganz schwierig zurzeit zu sagen, was soll denn ein junger Mensch studieren, damit er in diesem Zeitalter überhaupt einmal realisieren kann. Ich glaube, das kann eh fast niemand sagen. Gibt es zwar ein paar Ansagen von manchen entlang des Atlantiks, aber wie gesagt, wenn man das mitnehmen kann, ist das Thema interdisziplinär, interkulturell sicherlich ein ganz zentraler Aspekt. Und da möchte ich vielleicht noch eine Idee, die jetzt damals im Vorratsjahr, glaube ich, gegeben. Ich weiß nicht, Alex, ob es deine Idee war, aber ich nehme an, weil es so eine gute Idee war, dass es
so eine gute Idee war vielleicht, aber
aber das war damals diese Idee dieser AD-Akademie, wo wir gesagt haben, es gibt so 4-5 Module zusätzlich zu einer Fuchsenausbildung, zusätzlich zu all den Themen, die wir sonst noch bieten, die so quasi uns Basics bringen, im weiteren, nicht nur wirtschaftlichen Fortkommen, sondern zur persönlichen Reifung. Und das war halt damals natürlich noch nicht KI, wie wir in den 90er Jahren studiert haben. Aber das wäre natürlich schon noch ein Punkt, so quasi diese 4-5 Teilgebiete noch einmal zusätzlich mitzunehmen und zu sagen, da könnte man sein gesamtes Wissen aus seinem wissenschaftlichen Teildisziplin interdisziplinär und dann noch mit gewissen anderen Aspekten, die wir für entscheidend und für wichtig halten, noch einmal abfedern.
Ja. Aber ehrlich gesagt, nicht unsere Idee gewesen von damals, hat jemand anderer gehabt, diese Idee. Aber ich meine, das finde ich super. Gleichzeitig erinnere ich mich auch sehr gern dran, oder wenn ich einen Bundendienst gemacht habe am Dienstag, meistens halt vor der Vorlesung, ich war halt doch ein bisschen ein Streber, bin dann vor der Vorlesung hingegangen und dann findet man auf der Bude noch ein paar Übergebliebene vom vorigen Abend, auch die Gespräche dort, die dann vielleicht leicht illuminiert noch waren, aber die Gespräche dort mit verschiedenen Disziplinen, das ist auch wertvoll, oder? Das schweißt nicht nur auf Amicitia zusammen, sondern man trifft sich da am Campus wieder. Die Uni Linz ist super dafür, weil du Leute von unterschiedlichen Fachgebieten triffst. Ich glaube, man muss in dem Sinn das eine tun, das andere nicht lassen, das sozusagen akademische Fördern, aber auch die informellen Interaktionen, das möchte ich wirklich betonen, jetzt gerade für unsere jungen Bundesbrüder, die sich das vielleicht anhören, oder das ist, finde ich, eine der wertvollsten Sachen, die ich von der ganzen AD-Zeit mitgenommen habe, dass man sehr, sehr viel lernen kann von dem mathematischen Studenten, dem auf der Bunde vorfindet, ohne jetzt Namen zu nennen oder sonst irgendwie, dann lernt man einfach viel voneinander und das sollte man weiterhin fördern.
Dem kann ich nur beistimmen, also für mich, wie ich 2016 in die AD eingetreten bin oder aufgenommen worden bin, da war es das Schönste, dass man von ganz jung bis ganz alt und vor allem ganz unkompliziert in Kontakt treten kann. Man hat das persönliche Du, man wird gleichwertig angesehen und auch wenn man jetzt filistriert wird und man kommt unverhofft auf die Bude, erlebt man das wie in der ersten Stunde. Und ich glaube, das ist genau das, was du auch gemeint hast, Alexander, dass diese Gespräche über Tür und Angel oder bei einer Podiumsdiskussion im gemeinsamen Arbeiten oder auch jetzt, dass ich da sitze und moderiere, bin auch nicht früher als wie ihr gefragt worden, ob ich das machen möchte. Das ist für mich einfach auch sowas, man kommt so schnell in Verbindung und was ganz was Wertvolles. Das bringt mich jetzt zu meiner letzten persönlichen Frage. Was würdet ihr jetzt jungen Bundesbrüdern, die jetzt zum Studieren anfangen, raten? Was ist so das, das ist eh angesprochen, auch Alexander, das Studieren vor KI, Studieren jetzt mit KI, aber was macht es aus? Warum sollte man studieren gehen?
Also, ich würde es so formulieren, oder wie ich es auch meinen Studenten in Zürich wiedergebe, ist jetzt kein Unique Insight nur für die AD sozusagen, aber ich glaube, das darf man schon weiterhin austragen. Ich denke über Studium wirklich so nach, man erfährt Skills oder erlernt Skills, um dem eigenen Bauchgefühl zu misstrauen. Also die beiden Dinge, Bauchgefühl und sozusagen technische Skills, die gehören zusammen. Man muss, das Bauchgefühl darf man nicht ausschalten, oder? Es ist nicht der Sinn und Zweck vom Studium, dass man jetzt lernt, wie man was richtig rechnet und dann hat man das Ergebnis und that's it. So, wenn das Bauchgefühl sagt, da ist irgendwas komisch, dann hat das meist einen guten Grund. Aber umgekehrt, wenn man zu einer gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen Umweltfrage sonst irgendwo ein Bauchgefühl hat, einen Wert hat, was auch immer, und sagt, das so soll es sein, dann Scientia heißt auch, dass man die Skills anwendet, um das zu hinterfragen. Und sich immer selber zu fragen, wo könnte ich falsch liegen mit meiner Einschätzung, mit meinem Bauchgefühl. Das geht manchmal aus Zeitgründen nicht. Bauchgefühl ist evolutionär extrem wertvoll, wenn man schnell entscheiden kann, das ist super. Aber die meisten Entscheide, die wir im täglichen Leben treffen, sind nicht Entscheide von Leben und Tod, wo ich jetzt trainieren muss oder kämpfen muss, sondern wo ich mir was überlegen kann. Und das erfordere ich, glaube ich, von einem Studenten heute, gerade in der Zeit der KI, noch mehr diese Skills zu lernen, um das eigene Bauchgefühl sozusagen challengen zu können und dem Misstrauen, im positiven Sinn misstrauen zu können.
Ja, ich glaube, das kann ich nur unterstreichen. Vielleicht davor in dieser Kette würde ich noch das Thema Neugier ganz stark mitnehmen, neugierig zu bleiben. Und dann, und ich glaube, da bist du ein wunderbares Beispiel, da gibt es auch viele Beispiele. Auch ich war ja im Ausland. Also das heißt, das ganze Thema Internationalität in jungen Jahren noch mitzunehmen, ist wahrscheinlich eine Lebenserfahrung, die man später nie wieder in dieser Form bekommt. Und daher neben dieser Frage, wie kann man was hinterfragen und wie kann ich lebenlang auch möglichst lang neugierig bleiben, ist vielleicht auch das nochmal ein ganz entspannter Aspekt, in einen anderen Kulturkreis einzusteigen und auch da viele Kompetenzen aufzubauen, aber vor allem eines mitzunehmen, und das ist das Thema Lebenserfahrung.
Zum Beispiel an der Uni Zürich ein Austauschsemester zu machen, weil es nicht am kulturell weitesten Weg ist, aber eine Werbeeinschaltung sei erlaubt.
Ja, mit diesen beiden Inputs, neugierig zu bleiben, Skills einzusetzen und dem Bauchgefühl zu vertrauen, aber auch nicht oder zumindest es zu hinterfragen. Damit möchte ich euch danken, dass ihr euch Zeit genommen habt für diesen Podcast im Vorfeld unseres Stiftungsfestes. Ich darf alle Bundesbrüder herzlich einladen zum Stiftungsfest am 9. Mai im Palais Kaufmännischer Verein und euch beiden vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Wunderbar. Danke dir.
Dankeschön.
Danke euch.
Danke.